Einen schönen guten Morgen euch allen. Schön euch zu sehen. Es ist ein bisschen dunkel, ich sehe euch nicht so gut, aber ich freue mich trotzdem. Ich hoffe, ihr habt bei den Liedern heute gut aufgepasst. Ungefähr die Hälfte der Predigt war da schon drin. Also wenn ihr gut bei den Liedern mitgesungen habt, müsst ihr jetzt nicht so gut zuhören. Wir machen heute weiter im Matthäusevangelium. Und der Text heute ist der letzte Textabschnitt von Kapitel 25. Und ich möchte ihn gern, bevor wir mit der Predigt anfangen, oder eigentlich indem wir mit der Predigt anfangen, mit euch lesen. Und ich möchte euch bitten, dazu aufzustehen. Um auf das Wort Gottes zu hören. Wenn aber der Sohn des Menschen in seiner Herrlichkeit kommen wird und alle Heiligen mit ihm, dann wird er auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen und vor ihm werden alle Heidenvölker versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke aber zu seiner Linken. Dann wird der König denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, und erbt das Reich, das euch bereitet ist seit Grundlegung der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen, und ihr habt mich gespeist. Ich bin durstig gewesen, und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremdling gewesen, und ihr habt mich beherbergt. Ich bin ohne Kleidung gewesen, und ihr habt mich bekleidet. Ich bin krank gewesen, und ihr habt mich besucht. Ich bin gefangen gewesen, und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dich gespeist oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremdling gesehen und haben dich beherbergt oder ohne Kleidung und haben dich bekleidet? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und sind zu dir gekommen? Und der König wird ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Dann wird er auch denen zur Linken sagen, geht hinweg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich nicht gespeist. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremdling gewesen und ihr habt mich nicht beherbergt, ohne Kleidung und ihr habt mich nicht bekleidet, krank und gefangen und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden auch sie ihm antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig oder als Fremdling oder ohne Kleidung oder krank oder gefangen gesehen und haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser Geringsten nicht getan habt, das habt ihr mir auch nicht getan. Und sie werden in die ewige Strafe hineingehen, die Gerechten aber in das ewige Leben. Amen. Danke euch. Bevor wir in den Text hineinschauen, möchte ich zusammen mit euch noch beten. Ja, Herr Jesus, du allmächtiger und herrlicher König, du thronst in den Himmeln und du herrschst über die Erde. Aber noch bist du nicht wiedergekommen. Und ich danke dir, dass du wiederkommen wirst zum Gericht, dass du wiederkommen wirst, um uns zu dir zu nehmen, Herr. Und danke dir auch, dass du noch wartest, dass du noch nicht kommst, sondern noch die Möglichkeit schenkst, auf dein Wort zu hören, dich zu erkennen, dich besser kennenzulernen, dir nahe zu kommen. Und danke, dass der heutige Predigttext ein Stück davon ist, wie wir dich sehen dürfen, Herr. Und ich möchte dich bitten, dass du zu uns sprichst durch dein Wort, dass du unsere Herzen öffnest für deine Wahrheit und dass du vor allem ja, alles, was nicht von dir ist heute, wegnimmst. Dass du die Worte, die ich spreche, die nicht aus deinem Geist sind, zu Boden fallen und vergessen werden lässt, damit nur dein Wort besteht. Und Herr, ich danke dir und ich preise dich, dass dein Wort niemals von dir ausgeht und leer zurückkommt, sondern dass es bewirkt, was es soll. Gepriesen sei dein Name. Amen. Die Überschrift der heutigen Predigt, ich habe sie kurz eingeblendet, bin ein bisschen zu schnell drüber gegangen. Selig sind die Barmherzigen? Fragezeichen. Kommt ein bisschen aus dem Bibeltext von heute. Zwar stellt sich da die Frage, ob wir durch Barmherzigkeit, durch gute Taten gerettet werden. Der Text zumindest vermittelt es scheinbar. Alex hat es auch angedeutet, oder zumindest so formuliert, wie es der Text gesagt hat und dann auch angedeutet, dass ich vielleicht erkläre, was es bedeutet. Ich hoffe, ich schaff's. In meinem Beruf, also falls es jemand nicht weiß, ich bin Physiotherapeut, da habe ich die Möglichkeit, oft über Jesus und seine Rettung zu reden mit den Leuten. Und es ist das beste Thema, über das man reden kann. Leider muss ich manchmal zwischendurch auch Physiotherapie machen. Aber etwas, das das Gesprächsthema immer wieder erschwert, ist ein völlig falsches Verständnis von Christentum und von der Rettung, die in Christus ist. Sehr oft, und wenn der Gegenüber sich dann auch noch als Christ sieht, und das passiert in Österreich sehr häufig, wird dann in diesem Gespräch die Liebe Gottes angeführt, die in Christus ja für alle gilt. Und diese Liebe rettet jeden, der in irgendeiner Form daran glaubt. Es reicht zu sagen, ich glaube, dass Jesus existiert und die Liebe Gottes rettet mich. Wenn ich danach hake, was genau einen solchen Glauben an Jesus Christus ausmacht, kommt eigentlich immer wieder der Verweis auf gute Werke. Solange wir die Liebe Gottes in unseren Taten in irgendeiner Form in guten Werken widerspiegeln, dann habe ich damit bewiesen, dass ich ja glaube. Wenn ich dann weiter nachhake, ob diese guten Taten genug sind, um die Liebe zu beweisen, dann kommt meistens ein wahrscheinlich oder bei etwas selbstreflektierteren Menschen ein hoffentlich. Und wenn der Gegenüber die Bibel auch noch ein bisschen kennt, was vor allem bei älteren Personen tatsächlich oft der Fall ist, dann kommt vielleicht der Verweis darauf, dass der Christ ja Gutes tun soll. Zum Beispiel, so wie es Jesus in den Seligpreisungen sagte, glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Der Text heute scheint genau dieses Denken zu bestätigen. Jesus sagt, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Und er begründet damit, dass diejenigen, die so handeln, zu ihm in die ewige Herrlichkeit kommen. Schafe tun das Gute, Böcke tun das Böse. Wer also Gutes tut, der ist ein Schaf, ein Christ und damit gerettet. Viel eindeutiger kann es ja nicht sein. Wer an die Liebe Gottes glaubt und genug Gutes tut, der kommt in den Himmel. Punkt. Wenn wir aber diesen Text nur ein bisschen aufmerksamer lesen als bis zu diesem Satz, dann fällt diese Überzeugung sofort ins Wasser. Wir lesen, dass Jesus zuerst denen, die in die ewige Herrlichkeit kommen, sagt, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Zu denen, die in die Hölle kommen, sagt er aber, was ihr einem dieser Geringsten nicht getan habt, das habt ihr auch mir nicht getan. Wer in diesem Text jetzt die guten Taten als Grundlage dafür nimmt, dass er gerettet ist, der hat ein großes Problem. Jesus verspricht nämlich zwar, dass eine barmherzige Tat reicht, um in die ewige Herrlichkeit zu kommen, aber kurz darauf sagt er auch, dass eine unbarmherzige Tat reicht, um in die Hölle zu kommen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich mich jetzt mal 5 Minuten hinsetze, und das habe ich in der Predigtvorbereitung getan, dann komme ich sofort auf ausreichend Unbarmherzigkeiten, die ich durchgeführt habe. Und damit bin ich eigentlich verloren, unweigerlich. Wir dürfen es also bei diesem Text uns nicht zu leicht machen. Wir müssen tiefer reinschauen und das machen wir. Wir gehen eine Ebene tiefer rein und überlegen uns, wer die Schafe und die Böcke eigentlich sind. Im Kontext der Endzeitrede, in der wir uns befinden, ist es wichtig zu beachten, dass unser Text sich von den 3 vorherigen Predigttexten im Charakter unterscheidet. Die vorherigen Textabschnitte waren bzw. enthielten Gleichnisse. In diesem Textabschnitt jetzt stellt Jesus einen Tatsachenbericht auf. Er erzählt, wie es wirklich sein wird. Zu Beginn der Endzeitrede warnt Jesus vor dem, was noch kommen wird. Und ermahnt seine Jünger, alle Zeit auf den Herrn zu warten, auf ihn ausgerichtet zu bleiben und standhaft zu bleiben. Und diese Warnung beschließt er in Matthäus 24, Vers 42 mit den Worten, so wacht nun, da ihr nicht wisst, in welcher Stunde euer Herr kommt. Und dann anschließend an die Warnung über die Endzeit und standhaft zu bleiben, kommen 3 Gleichnisse. Und in diesen 3 Gleichnissen beschreibt Jesus, was es bedeutet, auszuharren. Das erste Gleichnis ist das von den 2 Knechten, die von ihrem Herrn über Haus und Dienerschaft eingesetzt wurden. Das zweite Gleichnis ist das von den 10 Jungfrauen. Und das dritte Gleichnis ist das von den 3 Knechten mit den Talenten. Und dabei ist es wichtig zu erkennen, wie auch die vorherigen Brüder in den Predigten immer wieder betont haben, dass das eine Einheit bildet. Das erste und das dritte Gleichnis enden beide mit dem Satz, dort wird Heulen und Zähneknirschen sein. Und damit ist die Hölle gemeint. Und auch unser Text heute endet damit. Alle 3 Gleichnisse enthalten Beispiele falscher und richtiger, echter Nachfolge. Im ersten Gleichnis bleibt der erste Knecht ausdauernd in der Treue über Dienerschaft und Haus. Der andere Knecht ist jedoch nicht ausdauernd in seiner Treue, sondern er verliert sich in seinen Lüsten und Bosheiten. Im zweiten Gleichnis sind die 5 Jungfrauen ausdauernd, indem sie genug Öl haben. Die anderen 5 müssen zurückbleiben, da sie nicht für die Ausdauer vorbereitet waren. Und im letzten Gleichnis haben wir 2 Knechte, die das Geld ihres Herrn treu und ausdauernd investiert und verwaltet haben. Und der dritte Knecht, der hat gar nicht erst angefangen damit. Der hat es gleich vergraben. In allen 3 Gleichnissen wurden diejenigen mit Lohn des Herrn bzw. des Bräutigams beschenkt, die ausdauernd geblieben sind. Und diese Ausdauer und dieses standhafte Ausharren im Glauben und im Glaubensgehorsam, das ist es, was einen Christen zutiefst charakterisiert. Die Apostel verweisen in ihrer Charakterisierung christlicher Tugenden immer und immer und immer wieder auf die Ausdauer, auf das standhafte Ausharren. Der Autor im Hebräerbrief schreibt sogar, denn standhaftes Ausharren tut euch Not, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung erlangt. Und Jesus selbst bestätigt das auch in der Parallelstelle zur Endzeitrede, in der Endzeitrede im Lukasevangelium. Gewinnt eure Seelen durch standhaftes Ausharren, durch euer standhaftes Ausharren. Also wir sehen hier noch eine Unterscheidung zwischen den Schafen und den Böcken. Die Schafe sind also nicht solche, die ein paar Mal barmherzig waren oder vielleicht am Anfang ihres Lebens barmherzig waren, sondern solche, die ausdauernd in Barmherzigkeit gelebt haben, immer und immer und immer wieder Barmherzigkeit gezeigt haben. So wie es ja auch Jakobus ausführlich erklärt, ein echter Glaube zeigt sich in den Werken. Und ein Glaube ohne Werke ist tot. Aber auch das ist nicht die ganze Antwort. Auch das hilft nur bedingt weiter. Denn was, wenn ich einen Buddhisten kenne, der sein ganzes Leben lang bekannt geworden ist durch seine Barmherzigkeit und sogar seine guten Taten? Kommt er dann in den Himmel, weil er standhaft barmherzig geblieben ist? Oder heißt das vielleicht, dass ich als Christ oder als möchtigern Christ mich einfach nur mehr anstrengen muss, dass ich dranbleiben muss, damit ich in den Himmel komme, damit ich in die himmlische Herrlichkeit komme? Nein. Das heißt, wir müssen noch eine Ebene tiefer in den Text hineinschauen. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum Jesus in diesem Text genau diese Aspekte der Barmherzigkeit als Prüfstein eines rettenden Glaubens darstellt? Ich habe mich das oft gefragt. Warum das? Es gibt doch noch viel mehr Gutes, das wir tun können. Was ist mit der Versorgung der Alten? Was ist mit der Unterstützung der Schwachen? Oder ganz simpel, was ist mit der Hilfe bei Aufgaben, die jemand nicht schafft? Was ist mit finanzieller Unterstützung von Armen? Oder was ist mit der Rettung von Unterdrückten? All diese Dinge hat Jesus nicht aufgezählt. Und ich glaube, uns fallen noch viel mehr Beispiele ein, die Jesus nicht aufzählt. Warum zählt er diese Eigenschaften auf? Natürlich könnte man sagen, ja, das ist einfach eine Liste, die allgemein die Barmherzigkeit darstellen soll, aber dafür ist sie wieder zu spezifisch. So spezifisch, dass Jesus sie 2-mal wiederholt. Eigentlich 4-mal, aber 2-mal von sich ausgehend. Ich bin davon überzeugt, dass Jesus hier sehr bewusst Hunger, Durst, Fremdlingschaft, Nacktheit, Krankheit und Gefangenschaft aufführt. Denn hinter diesen Zuständen steht eine göttliche Wahrheit, die weit tiefer greift als das oberflächliche Erbarmen. Seht ihr, die Jünger verstanden Ausdauer im Gebet ganz anders als wir heute. Die Jünger waren als aufrechte Juden unter dem mosaischen Gesetz erzogen worden. Dort heißt es, wenn ihr diese Dinge tut, die im Gesetz stehen, dann werdet ihr leben. Das war die Ausdauer im Glauben für den Juden. die Gesetze einhalten und auf die Hilfe des Herrn hoffen. Der Segen Gottes war das Leben bei gehorsamer Nachfolge. Das ist jetzt ganz grob zusammengefasst natürlich. Aber wenn das Gebot übertreten wurde, dann gab es kein Leben, dann gab es keine Rettung, dann gab es keinen Segen. Vielmehr schreibt Mose, und jetzt kommt's. Er schreibt: Dafür, dass du dem Herrn, deinem Gott, nicht gedient hast, musst du deinen Feinden, die der Herr gegen dich senden wird, dienen in Hunger und Durst, in Blöße und in Mangel an allem. Und er wird ein eisernes Joch, Gefangenschaft, auf deinen Hals legen, bis er dich vertilgt hat. Und wie der Herr sich euretwegen zuvor freute, euch Gutes zu tun und euch zu mehren, so wird der Herr sich euretwegen freuen, euch zu verderben und euch zu vertilgen. Und ihr werdet hinausgerissen aus dem Land. Denn der Herr wird dich unter alle Völker zerstreuen, von einem Ende bis zum anderen Ende der Erde. Oder in anderen Worten, wenn ihr nicht in den Geboten bleibt, die ich euch gegeben habe, dann werdet ihr Hunger, Durst, Nacktheit, Krankheit, Gefangenschaft und Fremdlingschaft erleiden. Das war der Fluch. Das war der Fluch des Gesetzes. Und das ist es, worauf Jesus hier anspielt. Die Androhung des Fluchs bei Gesetzesbruch war im Judentum sehr präsent, vor allem unter den Pharisäern, die ja versucht haben, genau das zu vermeiden, dass das Volk noch einmal unter den Fluch fällt, wie damals zur Zeit der Vertreibung nach Babylon, der Wegführung. Und womöglich oder wahrscheinlich, eventuell sogar wahrscheinlich, ist den Juden das aufgefallen, den Jüngern. Umso befremdlicher ist es eigentlich, wenn man dann weiter darüber nachdenkt, dass der, von dem die Jünger wussten, dieser Jesus, dass er der Messias, der Erlöser ist, und von dem sie wussten, dass er von sich selbst behauptet, all das am Ende beim Gericht zu sein. Jetzt bin ich in der Zeile verrutscht, jetzt macht der Satz keinen Sinn, ich fange nochmal an, Entschuldigung. Also umso befremdlicher war es wahrscheinlich für die Jünger, dass sie ja wussten, dass Jesus der Messias ist und dass dieser Messias, dieser Erlöser, jetzt von sich selbst behauptet, dass er am Ende unter dem Gericht oder am Ende des Gerichtes all diese Eigenschaften auch getragen hat, diese Eigenschaften des Fluchs. Der Erlöser, der kommen sollte, um das Reich Gottes aufzubauen, sagt, dass er all diese Strafelemente des Fluches tragen würde. Stellt euch das mal vor, da ist einer, der für sich selbst den Titel Messias, Christus, beansprucht, der, auf den das Volk Israel so lange gewartet hat, einer, der sich selbst als der prophetisch angekündigte Menschensohn bezeichnet, der das Reich Gottes gründen soll, einer, der offensichtlich von Gott bestätigt, durch seine Wunder von Gott geschickt wurde, um die Prophetie des ewigen Gottesreiches auf Erden zu erfüllen. Einer, der sich selbst sogar als Sohn Gottes bezeichnet und keine Sünde getan hat, nie etwas falsch gemacht hat. Und der spricht jetzt von dem Endgericht über alle Völker und dort vor allem sagt er über sich selbst, dass er hungrig, durstig, fremd, nackt, krank und gefangen war. Dass er unter dem Gericht war. Wie kann das sein? Natürlich löst Jesus diese Behauptung zum Teil auf, indem er aufzeigt, dass er sich hierin mit den Opfern dieser Zustände identifiziert. Er sagt, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan und legt es auf die Brüder. Aber ganz aufgelöst ist diese Behauptung noch nicht, denn immer ist noch nicht klar, wie aus der Barmherzigkeit gegenüber solchen Menschen und darin gegenüber dem Menschensohn das ewige Leben erfolgen soll. Und immer noch ist nicht klar, warum der Sohn des Menschen sich damit identifiziert. Warum identifiziert er sich mit dem Fluch? Und dazu wollen wir noch eine Ebene tiefer eintauchen und stellen uns die Frage, gerettet durch wen? Wir wissen jetzt wovon, aber durch wen? Seht ihr, der Text verbirgt in sich eine wirklich wunderbare Herrlichkeit. Nämlich die wunderbare Barmherzigkeit Gottes selbst. Es geht nicht zuerst um unsere Barmherzigkeit in dem Text. Es geht zuerst um Gottes Barmherzigkeit. Jesus beginnt die Beschreibung des letzten Gerichtes mit folgenden Worten. Wenn aber der Sohn des Menschen in seiner Herrlichkeit kommen wird und alle heiligen Engel mit ihm, dann wird er auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen und vor ihm werden alle Heidenvölker versammelt werden. Und dort auf dem Thron zeigt er seine Macht, indem er die einen in das Reich Gottes führt und die anderen in die Hölle wirft. Das ist absolute Macht. Das ist absolute Herrlichkeit. Das ist absolute Heiligkeit, absolute Gerechtigkeit, absolute Majestät. Und so beschreibt Jesus sich am Anfang dieses Endgerichts. Doch dann, direkt anschließend an diesem Bericht, lesen wir am Anfang von Kapitel 26, und es geschah, als Jesus alle diese Worte beendet hatte, sprach er zu seinen Jüngern: Ihr wisst, dass in 2 Tagen das Passa ist, dann wird der Sohn des Menschen ausgeliefert, damit er gekreuzigt werde. Bevor die Endzeit eintritt und bevor Jesus, der Sohn des Menschen, in seiner Herrlichkeit wiederkommt, um zu herrschen und Gericht zu halten, muss er zuerst etwas anderes tun. Er muss gekreuzigt werden. Denn er, der Sohn Gottes, der Sohn des Menschen, der ohne Sünde war, war gekommen, um zu retten, was verloren war. Und verloren waren wir alle. Wir alle haben nämlich das Gesetz Gottes gebrochen. Nicht ein einziger von uns ist gerecht. Wir alle haben von Natur aus die Wahrheit abgelehnt. Wir alle sind Sünder und verloren unter dem Fluch des Gesetzes. Uns allen steht zuerst die Strafe zu, hungrig, durstig, fremd, nackt, krank und gefangen zu sein. Und wir alle haben die endgültige Strafe, das Gericht über die Sünde, den ewigen Tod, das Höllenfeuer zusammen mit dem Teufel und seinen Dämonen verdient. Jeder einzelne von uns von Natur aus. Kein einziger ist oder war ohne Sünde. Kein einziger konnte jemals dem ganzen Gesetz Folge leisten. Ja, so unhaltbar ist das Gesetz, dass selbst der gerechteste aller Menschen, der jemals gelebt hat, vor dem Maßstab des Gesetzes absolut verloren ist. Oder wie Paulus so schreibt: Es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner verständig, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Da ist keiner, der Gutes tut. Doch Jesus, Gott selbst, der Mensch wurde, der Gerechte, der Einzige ohne Sünde, der Einzige, der niemals sündigte, nahm unsere Sünde auf sich und damit das Gericht über unsere Sünde. Und er trug den gesamten Fluch Gottes. Der Fluch des Gesetzes lag auf ihm. Er wurde für uns zum Fluch gemacht. Er wurde gefangen genommen. Zuerst von den Juden, dann von den Römern. Gefesselt wurde er abgeführt. Dann wurde er so lange geschlagen, gespuckt und ausgepeitscht, bis sein Körper von den Wunden nicht nur schwach, sondern krank war. Dann wurde er angetrieben und unter äußersten körperlichen Belastungen gezwungen, sein Kreuz zu tragen, nachdem er eine lange Zeit nichts mehr gegessen hatte. Er hatte auf alle Fälle Hunger. Vor der Kreuzigung wurden ihm die Kleider vom Leib gerissen. Und auf vielen Bildern wird es immer schön dargestellt mit Lendenschurz, aber er war nackt. Er war völlig entblößt. Und so wurde er an das Holz geschlagen. Und dort hing er verachtet und fremd und aus dem engen Verbund seiner Freunde und Familien herausgerissen, verlassen von allen. Er hatte brennenden Durst, so sehr, dass er zu trinken verlangte. Er erfüllte all diese Folgen des Fluches. Er war hungrig, durstig, fremd, nackt, krank und gefangen. Aber damit nicht genug. Das waren nur menschliche Ergebnisse des Fluchs. Er trug jedoch noch mehr. Er trug den Fluch noch schwerer. Dort am Kreuz war er herausgerissen aus der innigen Verbindung mit dem Vater, verstoßen aus der himmlischen Heimat. Er war fremder, als jemals ein Mensch fremd gewesen ist. Dort am Kreuz wurde er Opfer der absoluten Gesetzlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Ihn hungerte und dürstete nach Gerechtigkeit. Und er verspürte diesen Hunger und diesen Durst mehr und intensiver, als ihn je irgendein Mensch erlitt. Dort am Kreuz litt er unendliche Qualen ohne einen Ausweg und war gefangen im Gericht Gottes. bis auch der letzte Tropfen dieses unendlichen, scheußlichen Zorngerichts Gottes über unsere Sünden über ihn ergangen war. Kein Mensch war je so gefangen wie er in diesem Moment. Und dort am Kreuz lag die ganze Hässlichkeit und abstoßende Grausamkeit der Sünde, unserer Sünde auf ihn. Die Schmach und Schande seiner Nacktheit waren entsetzlich. Viel größer und viel abstoßender, als je ein Mensch das empfunden hat. Und dann starb er. Ohne Erlösung. Ohne Hilfe. Ohne Rettung. Ohne Sättigung. Ohne Trost, ohne Kleidung, ohne Erbarmen. Für uns, für dich, für mich. Und dann besiegte er den Tod und kam am dritten Tag heraus aus dem Grab und vollendete das Erlösungswerk der Gnade und der Barmherzigkeit. Ein Erlösungswerk echter Barmherzigkeit. Er starb für uns, damit wir nicht mehr unter dieses Gericht kommen. Er litt für uns, damit wir nicht mehr leiden müssen. Er wurde für uns zu all dem, was wir sein müssten, damit wir es nicht mehr sein müssen. Damit wir befreit vom Fluch des Gesetzes nicht mehr dem Gesetz leben, sondern für ihn. Und wer immer nun von Herzen an ihn glaubt, an sein Erlösungswerk, wer seine Sünden bekennt und umkehrt von den alten Wegen hin zum Leben in Jesus Christus, der wird gerettet. Der wird am Ende im Gericht als Erlöster, als ein Schaf dastehen. Eine herrliche und außerordentliche Wahrheit. Aber worin liegt jetzt die Barmherzigkeit der Schafe und die nicht gelebte Barmherzigkeit der Böcke? Wie können wir das jetzt alles zusammenführen, was wir jetzt gelernt haben? Der König auf dem Thron sagt zu den Schafen zu seiner Rechten: Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters. Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters. Das ist die Bezeichnung der Schafe und der Zustand, in dem sie sich befinden. Schafe sind Gesegnete des Vaters. Dieser Titel geht mit etwas Herrlichem einher, etwas Großartigem. Denn der König sagt zu ihnen weiter: Und erbt das Reich, das euch bereitet ist seit Grundlegung der Welt. Erbt das Reich. Ein Erbe steht nur einem Sohn oder einer Tochter zu. Oder vielleicht noch jemanden, der in den Stand eines Sohnes oder einer Tochter gesetzt wurde. Der Christ nun, der ein Gesegneter des Vaters ist, wurde nicht in den Stand des Sohnes oder der Tochter gesetzt, sondern in der Bekehrung tatsächlich neugeboren und ist ein Kind Gottes. Denn allen, die Jesus aufnahmen, denen gibt Gott das Anrecht, Kinder Gottes zu sein, denen, die an seinen Namen glauben. Und ein solches Kind wird man im Moment der Wiedergeburt. Das ist wichtig, das ist wirklich wichtig, denn ein Christ ist nicht mehr, wer er früher war. Viele Menschen heutzutage denken, Christ ist man, wenn man sich Christ nennt und gute Taten tut. Nein, ein Christ ist man, wenn man neu geboren ist in Christus. Er ist eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, es ist weg. Es ist alles neu geworden. Und wenn ein Christ neu geworden ist, dann ist auch sein Denken neu geworden und dann ist sein Wollen neu geworden. Und ich sage euch an dieser Stelle, jemand, der sich Christ nennt und niemals an Christus denkt, der ist wahrscheinlich kein Christ. Endgültig weiß es der Herr allein. Ein Kind Gottes ist ein Erbe des Reiches Gottes. Und ein Erbe des Reiches Gottes ist ein Täter des Wortes Gottes. Ein Gesegneter des Vaters ist ein Gesandter des Vaters. Das sind Tatsachen. Das sind keine Aufträge. Das ist so. Seht ihr, wir machen uns als Christen sehr oft Druck. Wir machen uns gewaltigen Druck, dass wir ja heilig